Dann. Ja, Vater im Himmel, einfach nochmal danke vielmals, dass du den Dan parat gemacht hast, bereit gemacht hast, um sich Zeit zu nehmen, um die Botschaft, die du aufs Herz gelegt hast, vorzubereiten, dass er heute die Predigt erfand, dass er einfach die Gedanken und die Worte, die du ihm gegeben hast, heute darf sagen, dass du ihm die Worte aufs Maul legst, oder dein Maul legst, auf die Zunge, wo er einfach soll reden. Wir loben und preisen dich, deinen heiligen Namen, und bitten dich einfach, dass du, Herr, unsere Herzen aufmachst, unseren Geist aufmachst, dass wir wirklich mit Geist und Herz dürfen hören, was du zu sagen hast. Wir möchten den Dan unter deinem Segen stellen, Vater im Himmel. Amen. Das wäre doch etwas.
Guten Morgen miteinander. Strahlt ihr immer so wie heute Morgen? Ich weiss nicht, vielleicht wegen mir. Ich weiss nicht, ist ja schön. Da kenne ich noch Gesichter aus Bachenbühne. Freut mich, dass ihr da seid. Und ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Bei mir hat der Gottesdienst schon gestern Abend angefangen. Ich bin bei der Nina und beim Stefan sind wir eingeladen gewesen. Wir haben eine schöne Gemeinschaft gehabt, Ermutigung. Ich weiss schon alle Geschichten über ihn lang, was da so abgeht. Das stimmt natürlich nicht ganz. Einfach eine schöne Gemeinschaft. Am liebsten hätte ich dort geschlafen und wäre dann gerade direkt gekommen. Ja, feiern wir heute miteinander Gottesdienst. Und ich werde anfangen mit einem Bibelvers aus der Offenbarung 7, wo es heisst: Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Da werden wir genommen in ein Stück Gottesdienst im Himmel. Und das ist heute auch unser Thema, Himmel und Hölle. Himmel und Hölle ist so ein Thema, über das habe ich noch nie eine Predigt gehört. Und darum reiht sich ein in meine Predigtreihe. Die mache ich für mich persönlich, heiße Eisen. Das mache ich jetzt über ein paar Monate oder Jahre. Und immer, wenn ich das Bachenbühli die Folie zeige, dann machen alle gerade so. Sind sie gerade nervös, was jetzt kommt? Ihr wisst das noch nicht. Oder mal schauen, was das bei uns bewirkt. Das ist nämlich eine Testpredigt für mich. Wie nächsten Sonntag werde ich die gleiche Predigt zu Bachenbühli haben. Und dann, das ist dann für euch, Gabriele und Franz, ihr wisst es schon. Und ihr könnt dann mir ein paar Tipps geben, was ich besser nicht sage. Oder? Da wäre ich dann froh, wenn ihr einfach ein bisschen Feedback gebt. Die ist dann zusammen mit dem TCF. TCF ist Tamilengemeinde bei uns. Und darum ist der Text, den ich gelesen habe, vorhin so schön. Im Himmel gibt es keine Rassisten. Oder? Dort sind alle Völker, alle Nationen kommen zusammen und feiern Gottesdienst. Und das machen wir heute auch. Gut, ein heisses Eisen. Warum ist eigentlich ein heisses Eisen Himmel und Hölle? Weil es gibt christliche Theologen oder tiefgläubige Menschen auch, die haben so eine Extremhaltung. Die sagen, alle Menschen werden irgendwann mal bei Gott sein. Natürlich, man kommt in die Hölle, aber irgendwann wirst du dort können, dich noch entscheiden, um in Gottes Reich zu kommen. Das nennt man Allversöhnung. Das ist eine Extremtheologie, die finde ich ziemlich gefährlich. Das ist eine Richtung, die ich heute Morgen nicht wette, die fallen nie fallen. Es gibt aber auch, also sie stützen sich auf einen Bibelvers, 2. Mose 2,4, wo es heisst, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und sie sagen dann, wenn es Gottes Willen ist, wie können wir Gott den Willen verbieten? Er muss doch irgendwo zum Ziel kommen. So, das ist die Richtung. Allversöhnung ist eine Extremrichtung. Und eben bei heissen Eisen muss man immer im Gleichgewicht bleiben. Dann gibt es die andere Richtung. Für die habe ich eigentlich keinen Namen. Aber das sind Menschen, denen geht es vor allem darum, das Hütchen in den Himmel zu retten. Ja? Hauptsache, auf dieser Welt geht es darum, dass wir in der Ewigkeit sind. Sie haben keine Freude in dieser Welt. Wie feiern kannst du im Himmel? Dort ist ein grosses Fest. Und sie laufen dann mit traurigen Gesichtern durch die Welt durch. Und es ist alles so schwer. Oder? Es hat keinen Platz da auf Erden fröhlich zu sein, weil wir müssen aufpassen, dass wir den schmalen Weg nicht verlässt, dass wir den Siegespreis erlangen, dass wir werden einmal im Himmel sein. Und dann haben sie eben die traurigen Gesichter, und so Christen macht es auch nicht so Freude zuzuschauen. Gell? Wenn sie so leben auf dieser Welt. Und sie stützen sich auch auf Bibelvers. Matthäus 25 ist etwas. Sie wissen ganz genau, das sind die Geretteten, und das sind die Verlorenen, das sind die Guten, das sind die Bösen, die Auserwählten, die Verdammten. Und das sind Böcke und Schafe, oder? All die Bilder aus Matthäus 25. Und ich denke, das ist auch nicht ganz eine gesunde Lehre. Das ist die andere Seite, wo man so runterfallen könnte und ein so ein verknurrtes, verstieftes Christenleben zu führen. Und wenn wir heute Morgen über das Thema nachdenken, Himmel, Hölle, versuchen wir, Bibelstellen nachzuschauen. Wir versuchen, einen Weg zu finden, was Jesus eigentlich gemeint hat, wenn er gesagt hat, er ist gekommen, um uns Himmelreich zu bringen. Also hoffentlich ohne Finger verbrennen, das Nächste. Bevor wir anfangen, noch schnell so, gehen wir in unser Hirn rein. Was haben wir dann für Himmelsbilder? Oder im Himmel heisst es doch, im Himmel wird es so sein, dass der Engländer uns Türen aufmacht. Und der Franzose, der wird kochen. Oder? Das ist doch Himmel. Ja? Der Italiener sorgt für Unterhaltung und der Deutsche organisiert es. Gell? Das ist Himmel. Und in der Hölle ist es eben anders. Da macht dann der Franzose Türen auf und der Engländer kocht. Ja? Und schlimm ist, dass der Deutsche für Unterhaltung sorgt. Gell? Und die Italiener, die organisieren es. Das ist Hölle. Und so haben wir so Himmel und Hölle Bilder in uns. Und es sind kulturell prägte Bilder. Da gibt es irgendwo in der europäischen Kultur so, dass der Himmel wird irgendwo sein. Irgendwo anders. Und dort kommen die blöden Witze von Petrus. Oder? Von der Himmelstorwächte. Und da ist Gott auf einer Wolke mit einem langen Bart. Das ist ein alter Mann. Und es hat da die Engel und die Harfen und Leute mit weissen Gewändern. Das ist irgendwie so ein Bild in unserer Kultur. Woher das kommt, ist fragwürdig. Nicht aus der Bibel. Und es bleiben viele Fragen. Also wie kann ich dann mit weissen Kleidern Sport machen? Darf man im Himmel überhaupt Fußball spielen? Also, ich hoffe irgendwie. Und wie ist es dann? Werde ich meinen Papi im Himmel wieder sehen? Werde ich ihn erkennen? Wie ist das mit meiner Mami? Wo ist sie überall irgendwo? Da, oder? Oder mit dir ernst? Hast du dann plötzlich Mami zwei Männer? Oder? Wie geht das denn? Wir wissen es nicht. Und wir müssen es auch nicht wissen, oder? Wir müssen es auch nicht wissen. Aber es sind so Fragen, die uns die Bibel nicht beantwortet. Und es gibt auch Sachen, die ich präge von der Sonntagsschule. Da frage ich meinen Sonntagsschullehrer oder Lehrerin, ich weiß nicht mehr, wie wird es denn sein im Himmel? Oder? Und dann kommt die Antwort, das weiss ich noch, das wissen wir nicht so genau, wie es im Himmel wird sein. Das können wir uns gar nicht ganz vorstellen. Es ist etwa so wahrscheinlich wie ein Gottesdienst, der nicht aufhört. Du, das stimmt mir die Harzbergers Kind. Oder? Hoffentlich nicht. Gell? Also das sind so Sachen, die man irgendwie hat und gehört hat. Das sind die Leute, die vor allem darum reden, wie wird es dann mal dort sein? Und es gibt andere Leute, die sagen, wer ist dort und wer ist nicht dort. Oder das ist eine andere Richtung, wie man über den Himmel redet. Und dann ist die Frau im Gottesdienst neben mir und sie brüllt. Sie hat Tränen in den Augen. Und sie hat, warum hat sie Tränen? Wie wenn sie das, was der Pastor da vorne sagt, glaubt und wenn das wahr ist, dann hat sie Freudestränen, wie sie ihre Liebste wieder wie gesehen im Himmel. Und sie freut sich darüber. Und dann hat sie andere Frauen bei mir, die brüllen auch. Und warum brüllt sie? Wie wenn das, was der Pastor da vorne sagt, wahr ist, dann wird sie ihre Liebste nicht mehr sehen. Und wenn sie nachher zum Pastor geht und sagt, stimmt das, wenn meine Familie Jesus nicht angenommen hat, dann werde ich sie nicht mehr sehen. Und er ihr sagt, das spielt doch für dich keine Rolle, im Himmel wird alles gut sein und du wirst dich freuen. Dann geht sie trotzdem traurig heim und brüllt. Es spielt für sie eine Rolle. Es spielt doch für sie eine Rolle, ob sie ihre Liebsten wieder sieht. Und so sind wir in einem Spannungsfeld rein, heute Morgen. Ich weiss nicht, ob uns das allen bewusst ist, was im Herzen da abgehen kann bei Menschen. Next. Wenn wir jetzt über Himmel und Hölle reden, eben dann muss man, wenn man über Himmel redet, muss man auch über Hölle reden. Und ich will zuerst mit der Hölle anfangen und mit dem Himmel aufhören. Was sagt uns die Bibel über Hölle? Und auch so ein Thema, wo man heute nicht mehr darüber redet. Oder für viele Menschen ist die Hölle ein Überbleibsel von einer primitiven, mythischen Zeitalter. Ja, wo die katholische Kirche vor allem, oder die Kirche dazumal, versucht hat, Menschen zu manipulieren, mit Angst, oder was das für ein Ort ist. Ein Mittel, die Hölle als Mittel benutzt hat, um Menschen gehörig zu machen. Ja? Und dann verstehe ich, dass die Leute sich nicht mehr für die Hölle interessieren. Wir haben doch das hinter uns gelassen. Also das verstehe ich, wir haben uns doch weiterentwickelt als Gesellschaft. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass tief unten in der Erde sich Dantes Inferno abspielt. Oder? Irgendwo. Dass dort der Mann ist, rot, mit so Hörnchen, oder? so im Feuer und sich so die Hände reiben, wenn man Pink Floyd Platte rückwärts abspielt. Oder? Ich meine, so ein Blödsinn. Aber mit dem bin ich aufgewachsen. Mit so Rückwärtstext und Zeug und Sachen. Die Bibel lehrt uns so Zeug nicht. Ich finde das dumm, aber so Bilder sind im Kopf. Jesus hat etwas anderes gesagt. Ich habe eine Stelle für ihn projiziert. Ich lese jetzt die, es gibt einige. Er hat über die Hölle geredet. Und das schauen wir jetzt uns an. Er hat gesagt, so wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen oder in die Hölle, je nach Übersetzung, in den Feuerofen werfen. Dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Das hat Jesus gesagt. Das steht in der Bibel. Das ist uns hinterlassen. Und was braucht dafür ein Wort, braucht Jesus für ein Wort für Hölle? Er braucht das Wort Gehenna. Das Wort, das er braucht, heisst Gehenna. Wird übersetzt mit Hölle. Ge bedeutet Tal. Ge bedeutet Tal. Ein Tal. Und Henna ist ein Ort, der heisst Hinnom. Das ist Hinnom-Tal. Gehenna. Hinnom-Tal. Ja? Und das ist ein ganz, für die Leute klar gewesen. Das ist ein Ort, der gibt's. Das ist nicht irgendetwas, irgendwo tief unten in der Erde oder irgendwo. Das ist ein Ort, den sie gekannt haben. Am südlichen Hang von Jerusalem ist das Gehenna-Tal. Also das Hinnom-Tal, Entschuldigung. Das Gehenna, das Hinnom-Tal übersetzt. Das ist dort. Und das ist ein Ort gewesen vom Schrecken. Es war ein schlimmer Ort gewesen. Dort hat man nicht hingehen wollen. Erstens, wie der König Manasse den Kinderopfer dargebracht hat. Das war ein Ort vom Tod gewesen. Menschenopfer sind dort dargebracht worden. Ein verfluchter Ort. Und zweitens, wie dort der Müllhalde gewesen ist von Jerusalem. Das war die städtische Müllhalde gewesen. Dort haben die Leute den Unrat angebracht. Dort ist man nicht an, dort ist man unrein geworden. Dort hat ständig Feuer gehabt, wo die Essensreste verbrennen. All das Zeug, das sie dort angerührt haben. Es hat an der Rand, er hat Tier gehabt. Die haben gekämpft um die Essensreste. Das ist interessant. Sie haben die Zähne gefletscht. Oder? Knirscht mit den Zähnen, wie sie gekämpft haben. Das ist das Gehenna, das Hinnom-Tal. Und Jesus braucht da einen Ort, wo die Menschen kennen und sagen, die Hölle ist wie das Tal. Es ist schrecklich. Es ist ein Ort, wo es stinkt. Es ist ein Ort, wo die Zähne gefletscht werden. Es ist ein Ort, wo du als Jude nicht hingehst. Es ist ein Ort von der Depression. Es ist schlimm. Und die Leute sind da zu Berg gestanden, weil sie gewusst haben, dort gehe ich nicht. Ein Ort, wo unrein ist. Und ich finde das so wichtig, das zu sagen. Auch in der heutigen Zeit, wenn Jesus gesagt hat, die Hölle ist ein schlimmer Ort, es ist wie das Gehenna-Tal, ein Hinnom-Tal, dann müssen wir das heute auch sagen. Es ist so wie von der Frau, die du erzählt hast, es ist nicht lustig, einen Witz zu machen, wenn ich aufwache, bin ich in der Hölle, oder? Weißt du, wenn die Frau das so sagt? Sie ist sich nicht bewusst, was sie da sagt. Es ist ein Ort von der Depression. Es ist unglaublich traurig. Und da bin ich froh. Und Jesus braucht das Bild, das die Menschen gekannt haben. Oder? Er macht nicht irgendwelche komische Pink Floyd Sachen. Gell? So. Und Jesus redet zum Glück auch vom Himmel. Das nächste Bild. Bin ich ja froh und dankbar, dass er auch sagt, der Himmel ist ein Ort vom Glück. Das ist das Gegenteil, ein reiner Ort, ein Ort vom Glück. Der Jean-Jacques Rousseau, er hat gesagt, Glück ist ein volles Bankkonto, eine gute Köchin und eine tadellose Verdauung. Ja, das gefällt mir irgendwie. Glück ist eine tadellose Verdauung. Aber im Himmel geht es nicht um Verdauung und ums Essen. Im Himmel geht es darum, dass kein synthetisch. Das ist aber keine Schuld. Der Himmel ist ein perfekter Ort. Ein Ort, wo keine Tränen sind, wo keine Schmerzen sind. Offenbarung 21. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid und kein Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Ein realer Ort auch. Da hat es nicht weisse Wülcheli und so geisterhafte Menschen drauf. Dort hat es Menschen wie wir. Mit Körper, wie wir. Mit Update. Wir können dann durch die Türen laufen. Irgendwie. Steht zumindest. Bei Jesus ist es so. Aber wir haben einen Körper. Wir sind Menschen. Wo wir dort sind. Das ist wunderbar, kannst du nachlesen, Offenbarung 21, 22. Überspringen wir jetzt. Einfach ein wunderbarer Ort. Eine schöne Stadt. Dort werden wir sein. Was ist denn die schönste Stadt, die du kennst? Weiß nicht. Wer reist viel? Vancouver? Paris? Venedig? Nicht! Alles! Sydney! Kommst du gerade von Sydney? Nichts im Vergleich. Alles nichts im Vergleich zu dieser himmlischen Stadt, wo wir werden hinkommen. Und dort heisst, dass Jesus ist und uns Wohnungen vorbereitet. Seit 2000 Jahren ist er am Bauen. Was für ein Architekt, oder? Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und Jesus erspart uns alle ängstlichen Fragen, wo wir hinkommen werden, wenn wir das Leben da verlassen. Wir kommen zu ihm. Wir gehen heim. Wir alle da, wenn wir an Jesus glauben, sind auf dem Heimweg zu ihm. Nicht alle gleich weit. Ein paar sind schon näher bei ihm, ein paar sind weiter weg, aber wir sind auf dem Heimweg. Wir gehen zu ihm heim. Und wo fühlst du dich heim? Da, in Rümlang? In der Schweiz? Meine Kinder sagen dort, wo es WLAN hat. Gell? Dort sind sie daheim, oder? Ich würde sagen, ich bin dort daheim, wo Menschen sind, die ich gerne habe. Wo Menschen sind, die ich gerne habe, dort fühle ich mich daheim. Und dann ist es so krass, was wir lesen über den Himmel. Das heisst dort, wir werden unseren himmlischen Vater sehen. Jetzt musst du dir vorstellen, da kommt, habe ich schon mal gesagt, da ist Jesus mit uns unterwegs, oder? Wo wir die Schuld abgelehnt haben. Gleit dann am Kreuz und er geht mit uns durchs Leben auf dem Heimweg. Und da ist der Vater mit seinen Armen. Und wir werden zu ihm kommen und er wird uns so in den Arm drücken. Willst du das mal versuchen vorstellen? Und dann hörst du das Klopfen vom Vater. Für die Menschen. Bum, bum, bum. Und du bist ganz nah dran und er drückt dich in den Arm. Was ist das für ein Wiedersehen, wenn wir mal dürfen, Gott den Vater in die Arme fallen? Wie bei dem schönen Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Das ist der Himmel. Ich weiss nicht, ob ihr eine Geschichte kennt von Christopher und von der Michael. Die ist ja recht durch die Medien gegangen. Es gibt auch ein Buch darüber und so weiter. Viele Online-Artikel, wo der Christopher nach dem Abi, nach dem Gimmi, ist er für 4 Jahre auf die Weltreise mit 50 Euro. Vielleicht hat es einige von euch, haben das vielleicht gelesen. Und auf die Bericht ist auch Michael aufmerksam geworden. Michael hat dann gestalkt, selbst ist die Frau, oder? Insta, Twitter, weiß nicht was alles, Facebook. Und hat ihm angefangen zu schreiben. Und ist so begeistert gewesen von dem jungen Typ, der mit 50 Euro auf die Weltreise geht. Und hat sie ihm angefangen zu schreiben und sie hat ihn lieben gelernt. 15 Monate haben die hin und her geschrieben und sich immer näher kennengelernt, aber nicht gesehen. Vielleicht mal über FaceTime oder so, aber nicht real, oder? Sie haben sich so kennengelernt, sie haben sich verliebt. Und irgendwann hat sie Michael nicht ausgehalten. Ist in den Flieger gestiegen, ist nach Indien geflogen und dann hat sie ihren Christopher gesehen. Und ist dann in Arm gefallen. Ich meine, face to face, echt. Ich meine, was ist das für eine Love Story? Und jetzt sind sie geheiratet, sind im Reich Gottes unterwegs, wunderbar. Und es ist nichts im Vergleich zu dem, wenn wir Gott dem Vater in die Arme fallen. Oder? Das ist, wir können uns das gar nicht vorstellen. Das ist etwas Wunderbares. Jesus lädt uns ein in den Himmel. Und Jesus lädt uns ein ins Fest, wo wir werden haben, dort im Himmel. Aber er sagt eben auch, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14,6. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Darum ist es unendlich wichtig. Und das müssen wir da auch sagen, dass wir Jesus unser Leben anvertrauen. Dass wir zum Kreuz gehen und unsere Schuld ihm abladen und die Hand von ihm nehmen und uns auf den Heimweg begeben zu unserem Vater im Himmel. Dass wir eingeschrieben sind im Buch vom Leben für alle Ewigkeit. Und auch das muss man sagen, es ist unendlich wichtig. Und es ist nicht von mir erfunden, es steht in der Bibel, Johannes 14, Vers 6. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das Nächste. So, und jetzt kommt eigentlich der Punkt von heute Morgen. Für mich ein wichtiger Punkt. Wenn wir jetzt als Christen einfach so durch die Welt durchlaufen und immer vom Himmel reden, der irgendwo dort dann einmal kommt, oder? Dann stehen wir in Gefahr, dass wir nichts tun in dieser Welt da. Weil wir immer jenseits orientiert sind. Und ich glaube, das könnte zu einer Welt führen, in der Millionen von Menschen Hunger haben. In der Millionen von Menschen Durst und Armut leiden. Eine Welt, die ausgebeutet wird, die verschmutzt wird. Und es wäre so schlimm, wenn wir Christen, wir da innen, bekannt sind dafür, dass wir dem allem passiv gegenüberstehen. Weil wir denken, der Himmel ist ja dann dort. Und dann werden wir passiv. All dem schrecklichen Leid, was da ist. Das wäre eine traurige Botschaft von uns Christen. Und wenn mich jemand fragt, mit einem Lachen auf dem Gesicht und sagst, Dan, glaubst du wirklich noch an Himmel und Hölle? Als Teufel? Oder? Und so ein Lächeln sagt, dann sage ich, doch. Ich glaube sehr wohl an Himmel und Hölle. Ich glaube an das Gehenna. Und weißt du, warum glaube ich an das Gehenna? Wenn ich täglich davon in der Zeitung lese. Dann lese ich in der Zeitung von Gier, von Ungerechtigkeit, von Vergewaltigung, von Missbrauch, von Terror. Ich sehe doch die Hölle dauernd auf dieser Welt. Überall um mich herum. Und viele Menschen leben in der Hölle. Sie erfahren die Hölle. Nicht immer freiwillig. Und das ist tragisch. Und viel schlimmer finde ich es noch, wenn das Ganze im christlichen Umfeld ist. Wenn wir uns als Gemeinde zerstritten, ist ein Stückchen Hölle. Es ist nicht das, was Gott sich gedacht hat für sein Reich auf dieser Welt. Oder wenn Missbrauch entsteht in christlichen Familien. Da habe ich ein Buch von der Rene Elzen mit einem ganz spannenden Titel, wo sie schreibt, auf den Glauben zu stolpern. Ich weiß nicht, ob es jemand kennt. Auf den Glauben zu stolpern. Und sie schreibt, ich wuchs in einer Familie auf, in der Missbrauch vorkam. Ein großer Teil des Missbrauchs, den ich erfahren habe, war spiritueller Art. Und wenn ich das sage, meine ich damit nicht New Age, Esoterik, Murmel, neuheidnische Sprüche, Hippie-Eltern und so weiter. Ich meine damit, dass mich mein Vater vergewaltigte, während er das Vaterunser sprach. Ich meine, dass mein Vater mich sexuell belästigte und dabei christliche Choräle sang. Das ist Hölle. Das ist Hölle auf dieser Welt. Das ist schlimm. Und es kommt, glaube ich, der Tag, oder ich glaube es nicht, ich weiß es, es kommt der Tag, wo es Gott sagt, stopp. Jetzt reicht's. Jetzt ist genug. Gott sagt Nein zu dieser Ungerechtigkeit. Gott wird sagen, nie mehr. Zu allen Unterdrückern, nie mehr. Und er wird die Waffen verbannen. Und wenn dann mich jemand fragt und sagt, du glaubst an einen Gott, der zornig ist, er ist doch ein liebender Gott, dann sage ich, ja, sehr wohl glaube ich an einen Gott, der zornig ist. Hoffentlich. Wie sollte Gott sonst reagieren über die Ungerechtigkeit auf dieser Welt? Wie sollte Gott reagieren, wenn Kinder zu Prostitution gezwungen werden? Wie sollte Gott sonst reagieren? Zornig. Was empfindet Gott, wenn Millionen von Menschen verhungern auf unserer Welt? Wie sollte Gott sonst reagieren? Und ich weiss schon, dass Böse auch in mir rein schlummert. Das weiss ich, oder? Ungerechtigkeit ist da. Und darum ist ja Jesus gekommen. Darum ist Jesus gekommen in die Welt und sagt, ich bringe das Reich Gottes. Ich ziehe euch aus dieser Hölle raus, die ihr da erlebt. Ich ziehe euch raus aus der Gefangenschaft. Ihr könnt die Hölle verlassen und ihr könnt jetzt schon ins himmlische Reich eintreten. Ihr könnt mich an der Hand nehmen und wir gehen ins himmlische Reich. Jetzt schon. Und dann für alle Ewigkeit. Und der Gedanke, der ist verankert tief in der Bibel. X Geschichte, wenn ihr mit dieser Brille die Evangelien lesen. Dass das Reich Gottes angefangen hat, wenn Jesus auf die Welt gekommen ist. Und uns will befreien von der Hölle. Da haben wir X Geschichte. Eine erzähle ich. Das ist Lukas 18. Eine bekannte Geschichte. Da ist der Mann, der reiche Mann, ein Oberster. Er hat eine ganze Karriere gemacht. Er ist von der Regierung, hat viel Kohle. Und er geht mit einer Frage zum Rabbi Jesus. Und er sagt, ich suche das ewige Leben. Rabbi, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Das ist seine Frage. Das beschäftigt ihn. Und er ist reich. Aber er merkt, das lange nicht. Ich bin unglücklich. Ich brauche etwas mehr. Ich bin irgendwo nicht frei. Und dann merkt er, ich muss zur richtigen Person gehen. Er stellt die richtige Frage. Er kommt auch die richtige Antwort über. Denke ich. Und Jesus sagt ihm dort, verkauf alles, was du hast und folg mir nach. Recht radikal. Und dann ist er mal traurig irgendwie. Er sagt, das kann ich nicht. Das will ich nicht. Das ist mir nicht wert. Und er geht dann traurig heim. Es steht, er war traurig, denn er war sehr reich. Und irgendwie ist das komisch. Da hat ein reicher Mann, der sollte doch eigentlich glücklich sein, wenn er alles hat. Und er begegnet Jesus und er geht traurig heim. Und wenn du von Jesus weggehst, dann gehst du traurig heim. Es ist einfach so. Haben wir jetzt noch was verpasst in dieser Geschichte? Frage ich mich, haben wir was verpasst? Was hätte ich denn dem Mann gesagt? Hat Jesus eine Evangelisationschance verpasst oder was? Was hätte ich gesagt dem Mann? Wenn mich jemand fragt, was muss ich tun, dass ich ewig leben kann? Soll ich sagen? Verkauf alles, was du hast. Will ich das sagen? Ich würde sagen, EE-Kurs besucht, das besucht. Glaub an Jesus! Glaub an Jesus! Bekenn deine Schuld und du wirst gerettet werden. Will ich doch sagen? Oder nicht? Was sagt Jesus da? Verkauf alles, was du hast. Komisch. Hat es Jesus vermasselt? Er ist noch nie überlegt. Ich überlege mir manchmal so Zeug. Aber ich weiß schon, dass Jesus nicht vermasselt hat. Ich glaube an Jesus. Aber irgendwie ist es gleich komisch. Oder? Und wenn man dann mal ganz genau anschaut, was Jesus da gemacht hat, hat ja Jesus auf die Frage von dem Mann ihm eigentlich eine Gegenfrage gestellt. Oder anders. Er hat gesagt, er hat die 10 Gebote erwähnt. Die ersten 4 hat er nicht erwähnt, nur 5. Er hat gesagt, die ersten 4 Gebote sind über Beziehung zwischen Gott und Mensch. So. Und dann hat er die nächsten 5 hat er aufgezählt. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter. 5. Der Mann, der lässt die Liste und sagt, doch, das habe ich gehalten. Da bin ich fein raus. Also Jesus, was noch? Was noch? Ja, was noch? Was fehlt denn? Es fehlt das letzte Gebot vom Begehren, von der Gier, von will etwas haben, unbedingt haben und besitzen, mehr als andere. Das Gebot hat Jesus nicht 1 zu 1 gesagt. Aber er hat ihn darauf hingewiesen. Der Mann war gefangen in einer Art Gier inne. Und das ist ja dann das Problem, wenn du nicht loslassen kannst. Wenn dich das gefangen nimmt. Wenn du dort gebunden bist an das Ganze. Dann hast du keinen Frieden mit dir selber. Der Mann ist gierig. Und Gier hat im Himmelreich, im Reich Gottes, keinen Platz. Das gehört nicht dort an. Gier gehört nicht in den Himmel. Und ich meine, wie soll Gott in Zukunft dem Mann Verantwortung übergeben in seinem Reich, wenn er nicht lernt, die himmlischen Regeln zu befolgen? Wenn er nicht lernt, das wegzutun, die Gier. Wenn er nicht kann, die Verantwortung wahrnehmen. Und Jesus verspricht ihm sogar Reichtum. Er sagt, du kommst den Schatz über in meinem Reich. Der ist da. Aber nur, wenn du meinen Gebot folgst. Und der Mann will das nicht. Und er wählt eigentlich den Weg von der Abhängigkeit, von der Hölle, vom Gehenna. Er bleibt gefangen in dieser Welt, wo er drinsteckt, wo er ja loswerden will. Darum geht er ja zu Jesus. Und es ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber was Jesus da macht, er nimmt die Frage vom Mann, vom zukünftigen Leben, und macht daraus eine Frage vom Leben hier auf Erden. Er zieht Zukunft in die Gegenwart hinein. Er verschmilzt Zukunft und Gegenwart. Das macht Jesus immer. Und er verspricht dem Mann eben den Schatz im Himmel, wo er wird überkommen, wenn er seinen Weg da auf Erde mit ihm geht. Er verschmilzt das Dete mit dem Da. Das macht Jesus. Er lebt da und zeigt schon, wo wir gehen. Hingehen. Er macht das, er bringt das irgendwie zusammen. Und darum ist es wichtig und gut, dass wir da auf der Erde himmlische Prinzipien lernen und sie auch leben. Wir müssen unbedingt mit Jesus zusammen da am Himmel, am Himmelreich bauen. Auf Erde. Und Jesus hat es predigt. Noch und noch und noch. Und am Schluss wird es eins sein. Gott wird mitten unter den Menschen wohnen, heisst es. Es wird zusammenkommen. Und es heisst nicht, bis das darum fast nicht sagen, es heisst, wir werden Jesus gleich sein. Das heisst auch über den Himmel. Das steht im 1. Johannes 3. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eins wissen wir. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so wiedersehen, wie er wirklich ist. Also Jesus zeigt uns schon ein bisschen vom Dort, dass wir wissen, wie wir uns da auf Erden sollen vorbereiten. Ein bisschen bewundere ich die schwedische Greta. Ich weiss, das sollte man nicht sagen. Politisch, ich bewundere ein bisschen. Mit 16 die Welt bewegt. Aber es geht natürlich nur mit Jesus, das ist schon klar. Aber sie setzt sich wenigstens fürs Gute ein. Ich denke an das Rote Kreuz. Wer hat das denn gegründet? Die Christen, die die Not gesehen haben. Oder? Und sie haben sich eingesetzt. Der Himmel ernst nehmen bedeutet eben auch das Leid auf dieser Welt ernst zu nehmen. Ungerechtigkeit ernst zu nehmen und etwas dagegen zu tun. Jesus will in diese Welt aktiv einwirken mit uns. Mit uns will er das Himmelreich bauen. Und er sagt es ja selber im Vater Unser, wo er sagt, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Darum betet er das. Er mischt das zusammen. Also jetzt schon, die himmlischen Werte zu leben, das ist eigentlich das Thema. Friedensstifter sein, im Beruf, in der Gemeinde, im Umfeld, radikal zu lieben, Ehrlichkeit, nachhaltige Lebensführung, Gärten zu pflegen, schöne Gärten zu pflegen, Familie zu bauen, Beziehungen aufzubauen, zu lieben. Alles im Himmel, so wird es sein. Und alles im Reich Gottes, da auf Erden. Meine Frau hat letzte Woche eine interessante Erfahrung gemacht. Sie war im Zug und dann ist so ein gehetzter Ausländer an ihr vorbei und ist neben ihr abgeguckt, weil es nicht weitergegangen ist im Zug. Es ist dann schnell klar gewesen, warum er gehetzt ist. Der Kondukteur ist gekommen und er hat kein Billett gehabt. Ja, ist nicht gut. Aber was nicht gut ist eigentlich der Kondukteur, wie er den behandelt hat, total rassistisch. Er hat ihm die Strafe verdoppelt, das kann man machen. Er hat ihn angeschnauzt, einfach auf keine gute Art. Und Simon hat sich eingesetzt. Sie hat reklamiert. Sie hat gesagt, das geht nicht. So geht man nicht um mit Menschen. Und sie hat nachher sogar noch die SBB angerufen. Oder? Sie hat das geht nicht. Sie hat sich gegen Rassismus eingesetzt. Sie ist auch mit dem Mann am Bankomat und hat ihm einen Teil von der Schuld erlassen. Wir müssen uns einsetzen fürs Gute. Wir leben himmlische Werte an. Das finde ich wichtig. Der Himmel ist nicht irgendwo anders. Der Himmel fängt für uns Menschen da an, wenn wir Jesus unser Leben übergeben haben. Und dann gehen wir auf den Heimweg, bis das Ganze verschmolzen ist und wir unserem Vater in die Arme fallen. Ich glaube, dass das Gespräch von dem reichen Mann und der Frage, wie kann ich denn das ewige Leben bekommen, uns helfen kann, dass wir verstehen, was Jesus eigentlich gemeint hat. Nicht irgendwann einmal fernweg. Jetzt mit mir, da auf Erden, bauen wir Reich Gottes. Und jetzt schließen wir ab, das letzte Bild. Also, das ist wichtig. Das Himmelreich fängt nicht an, wenn wir sterben. Das Himmelreich für uns fängt an, wenn wir Jesus unser Leben übergeben haben. Und dann wird der Tod überdauern. Oder? Das ist ja die Hoffnung, die wir haben. Ich denke, das ist ein bisschen wie so, wenn wir so einen Mondanzug hätten. Gell? So einen richtigen Anzug. Und du willst deine Frau umarmen. Dann geht das schon. Ja? Irgendwie geht es schon. Es ist einfach ein bisschen umständlich. Und so ist es manchmal auf dieser gefallenen Welt. Oder? Wir können die himmlischen Werte leben und können versuchen, unsere Frau zu umarmen. Es geht schon. Es ist ein bisschen umständlich. Aber irgendwann ist der Schutzabzug weg und du kannst drücken. Du, unglaublich. Oder? Und das so ist es dann einmal, wenn wir beim Vater sind. Wir sehen jetzt ein Stückchen Himmel, leben ein Stückchen Himmel, ein bisschen behindert. Aber irgendwann ist der Schutzabzug weg und wir können können es real erleben. Es heisst im Korintherbrief, jetzt sehen wir alles nur in einem Spiegel und wie rätselhaften Bildern, dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und dann wird es klar werden. Das muss ein unglaublicher Moment sein. Also Gott zieht zu sich, er will, dass Menschen gerettet werden, tatsächlich. Und wie er zum Ziel kommt, das überlassen wir Gott. Wichtig ist, dass wir hier und jetzt unser das Reich Gottes bauen. Und wichtig ist, dass du Jesus als deinen Erlöser aufnimmst. Es ist verdammt wichtig. Das Herzwort, aber ich brauche es bewusst. Es ist verdammt wichtig, dass du Jesus als deinen Erlöser aufnimmst. Dass du kannst sagen, meine Schuld ist vergeben. Ich bin ein Kind Gottes und ich gehe mit Jesus auf den Weg, dass ich darf mit ihm das Himmelreich bauen. Und es wäre so traurig heute, wenn jemand traurig heimgeht. Das ist nicht mein Ziel von dieser Predigt. Wenn jemand traurig ist, wenn er nicht weiss, ob er ein Kind Gottes ist, wenn er nicht im Buch vom Leben eingeschrieben ist, dann lass uns nachher darüber reden. Es ist nicht so schwierig. Du kannst das Leben Jesus anvertrauen. Und dann kannst du anfangen zu bauen im Reich Gottes. Amen. Wir beten. Stehen wir auf. So. Grosser Gott, jetzt sind wir am Ende nach einer etwas komischen Predigt über ein Thema, das auch etwas komisch ist, das wir uns auch nicht ganz vorstellen können. Aber wenn ich es mir vorstelle, wie viele Menschen leiden auf dieser Welt, rund um mich herum, und wenn ich vorstelle, wie viele Leute auch leiden wo wir viel näher sind, als ich überhaupt denke, wie sie Missbrauch erleben auf verschiedene Arten, wie sie ausgenützt sind, wie sie müde sind, wie sie gefangen sind, wie sie auch irgendwo gebunden sind in einer Hölle. Und sich dem nicht Hölle sagen, aber es ist das, wo du gekommen bist, um zu befreien. Du bist doch gekommen, um Sünde wegzuwaschen. Du bist doch gekommen, um Befreiung zu schenken, dass wir einen Schritt machen in dein Reich und glücklich sein mit dir und strahlen, wie die Gemeinde strahlt. Und dann dürfen wir ein Stück Himmel erleben. Und dann wird es plötzlich real und so bitte ich dich, dass das tief durch unser Herz durchgeht. Dass wir bestrebt sind, mit dir an der Hand durch das Leben zu gehen, um einmal uns in Arm zu nehmen, auf unserem Vater im Himmel. Und dass wir freudig durchs Leben durchgehen und dass wir uns freuen, dass du uns all das geschenkt hast, was wir haben. Wir sind reich beschenkt und darum geben wir dir und freuen uns, dass du das Glück in unserem Leben bist. Amen.